Hallo, Till Ottlitz hier vom Radio Feature. Bevor es heute losgeht, ein kurzer Hinweis. In der Sendung geht es um sexuelle Gewalt an Kindern. Unsere Autorin, Paula Lochte, hat einen pädophilen Mann getroffen, der versucht, seine Neigung in den Griff zu bekommen, ohne anderen zu schaden. Es ist die Geschichte eines Kampfes mit sich und seiner Neigung. Trotzdem sollten Sie wissen, wir thematisieren in dieser Sendung sexuellen Missbrauch an Kindern. Wenn Sie oder Angehörige von Ihnen davon betroffen sind oder falls Sie Angst haben, selbst Täter zu werden, am Ende der Sendung und in den Shownotes haben wir Hinweise auf Hilfsangebote für Sie.
Da war meine Frau auch nicht da, komischerweise. Die war mit dem Jungen unterwegs. War ich mit meiner Tochter alleine, ja.
Sie merken, oh, ich muss meine Tochter wickeln. Was passiert dann?
Na, dann habe ich sie gewickelt, wie ich es ja vorher auch schon gemacht habe. Und dann cremt man ja die Kinder unten rum ein. Und dann, an der Stelle habe ich dann gemerkt, dass da was passiert. In mir. Oder an mir. Dass ich also erregt werde. Ja, und das war für mich, also das wollte ich nicht. Das war wie eine Aufwachung für mich. Was machst du eigentlich?
Franz Wut ist pädophil. Eigentlich heißt er anders, aber um ihn und seine Familie zu schützen, soll sein echter Name hier nicht vorkommen. Franz Wut hat seine Pädophilie lange verdrängt. Er hat geheiratet und 2 Kinder bekommen. Und dann steht er eines Tages am Wickeltisch.
Der Mensch und nicht das Monster. Wie Franz Wut einen Umgang mit seiner Pädophilie gefunden hat. Ein Feature von Paula Lochte.
Hallo. Im Sonnenlicht fast nicht gesehen.
Ja, klar.
Ist ja schön heute.
Ja, dann bis Nachmittag soll es so bleiben, aber... Hier ist sowieso immer anderes Wetter. Weil von zwei
eine kleine auch. Stadt in Ostfriesland, das heißt, ich kann sich die sich eher ändern. Wie ein Dorf anfühlt. Ja. Kopfsteinpflaster und an jeder Ecke Pensionen für Touristen. Das Wattenmeer und die ostfriesischen Inseln sind nicht weit. Ich würde mir jetzt keine Postkarte von dem Ort kaufen, aber es ist ganz nett hier.
So, wir können hierher gehen oder wir können auch hochgehen. Ja.
In Ostfriesland treffe ich mich mit Franz Wut. Das Pseudonym hat er sich selbst ausgedacht, um seine Geschichte zu erzählen. Und die ist, im Gegensatz zu der Stadt, in der er wohnt, alles andere als austauschbar.
Tee oder Kaffee?
Ich habe mir einen Kaffee geholt.
Ach so, mal einen Tee, ne?
Also einen Tee.
Das ist der gebräuchlichste Thiele-Tee.
Echter Ostfriesen-Tee. Hm? Gut.
Das Interview findet nicht bei Franz Wut zu Hause statt, sondern in dem Gemeindehaus seiner Kirche, in der er sich schon seit ein paar Jahren engagiert.
So, okay, ist fertig.
In seiner Wohnung habe er nicht genug Stühle für ein Treffen, hat er am Telefon gesagt. Ich weiß nicht, ob das wirklich der Grund ist.
Wir gehen jetzt hin eigentlich in den Mehrzweckraum. Das ist so, für Einzelgespräche wird der Raum genutzt.
Fast 30 Jahre sind vergangen, seit Franz Wut am Wickeltisch fast die Kontrolle verloren hat. Heute ist er Anfang 60. Grauer Bürstenhaarschnitt, weiche Gesichtszüge. Er trägt eine eckige Brille. Mein erster Eindruck, etwas verschroben vielleicht, aber freundlich und zuvorkommend. Sobald meine Tasse leer ist, fragt er, ob ich noch mehr Tee möchte. Und er holt extra ein paar Flaschen Wasser aus dem Keller. Franz Wut hat schon am Telefon gesagt, dass er als Erwachsener nie ein Kind sexuell missbraucht hat. Aber er hat immer wieder Grenzen überschritten, sogar Straftaten begangen. Eigentlich unglaublich, dass er das alles so offen erzählt.
Was bewegt mich? Also ich habe eine ziemlich große Entwicklung, so sehe ich es jedenfalls hinter mir so. Und ich sehe das eigentlich auch als Aufgabe, so das, was ich selber erlebt habe an Genesung und an Heilung, das einfach weiterzugeben und anderen Mut zu machen, das auch zu versuchen.
Er will erzählen, wie er gelernt hat, mit seiner Pädophilie umzugehen. Dass er auch heute noch Grenzen überschreitet, wird mir erst im Laufe der Recherche klar werden. Kein Täter werden. Das war und ist sein Ziel. Um von seinem Weg zu diesem Ziel zu berichten, nimmt er uns 3 Tage in seinen Alltag mit und in seine Vergangenheit.
Von Berlin nach Leipzig, ebenfalls heute Vormittag auf dem Gelände des Kirov-Werks.
Franz Wuth wird 1959 in Görlitz geboren. Seine Familie ist weder reich noch arm.
8000 Werktätige sind in diesem Großbetrieb beschäftigt.
In der Nähe von Görlitz damals war ein Kraftwerk und eine große Grube. Und da in dem Kraftwerk haben meine Eltern gearbeitet, beide. Mein Vater als Schichtingenieur und meine Mutter als Diplom-Ökonom.
Die Frauen in der DDR sind, wie die Mutter von Franz Wuth, Ökonomen, Kranführer oder Elektriker. Weibliche Berufsbezeichnungen gibt es nicht. Frauen wie Männer schuften 6 Tage die Woche. Die Eltern von Franz Wuth arbeiten so viel, dass sie ihn und seinen kleineren Bruder kaum zu Gesicht bekommen.
Und die haben Schicht gearbeitet. Also meine Mutter hat auch ganz viel geschlafen, dann am Wochenende und ausgeruht sich. Und wir mussten dann immer still sein oder raus.
Ich bleib bei meinem Mädchen, bleib bei meinem Mädchen. Wir gehören zusammen, wir gehören zusammen. Was wissen unsere Tanten, denn schon von dir und mir.
Als Franz Wuth in die Pubertät kommt, merkt er, dass er anders ist als die anderen. Da muss er so in der 10. Klasse gewesen sein. Auf jeden Fall in dem Alter, in dem Sex interessant wird. In der Schule fühlt er sich als Außenseiter. Vom Typ her still, nachdenklich, Streber. Die anderen Jungs verprügeln ihn manchmal. Die Mädchen aus seiner Klasse sind nett zu ihm. Aber die interessieren ihn überhaupt nicht, erzählt er.
Ich habe ziemlich schnell gemerkt, irgendwie, zumindest gefühlsmäßig, dass ich mich zu Jüngeren hingezogen fühle. Ich weiß nicht, dass es mal anders war oder so. Ich denke heute auch, dass es so ein Stück vielleicht auch Angst war vor Gleichaltrigen. Damals, mein Selbstwertgefühl war eigentlich sehr niedrig und Jüngeren gegenüber spielt man ja so den Älteren dann. Da hat man nicht so viel Angst, braucht man da nicht haben.
Ersten sexuellen Kontakt hat er dann mit einer Klassenkameradin seines jüngeren Bruders. Franz Wuth ist damals etwa 15, ganz genau weiß er das nicht mehr. Das Mädchen ist vielleicht 10. 5 Jahre Unterschied also. In dem Alter sind das Welten.
Ich habe sie ausgezogen und betrachtet auch und auch immer so ein bisschen gestreichelt. Aber jetzt, das war nicht Gewalt irgendwie. Das ist beim Spielen einfach mal so passiert.
Selbst wenn es beim Streicheln geblieben ist, das war ein sexueller Übergriff. Es bleibt auch nicht bei dem einen Mal. Ähnliche Szenen wiederholen sich mit anderen Kindern auf Orchesterfreizeiten. Seit er 7 ist, spielt Franz Wuth im Orchester Klarinette. Er sagt, dass es üblich gewesen sei, dass sich die Jungs auf Probenfahrten gegenseitig befriedigten, auch unter Zwang. Aber was heißt das konkret? Wie weit ist er gegangen? Und war er auch selbst eines der Opfer? Sobald ich genauer nachfrage, sagt Franz Wuth, dass er sich nicht erinnern kann. Das kommt in unserem Gespräch immer wieder vor. Er bringt Jahreszahlen durcheinander, erinnert sich nicht an Details. Dann wiederum spart er Unangenehmes nicht aus. Aber mehr als einmal frage ich mich, kann oder will er sich nicht erinnern? Mit 18 hört Franz Wuth auf, sexuellen Kontakt zu Jüngeren zu suchen, sagt er. Aber nicht, weil es sich falsch anfühlt, sondern weil er Angst hat, ins Gefängnis zu kommen.
Also das war für mich zwiespältig natürlich, weil ich wusste, auf der einen Seite ist es strafbar und auf der anderen Seite ist es aber das, was mir zumindest vom Gefühl her sehr gut tut.
Er beginnt eine Lehre zum Elektronikfacharbeiter in dem Kohlekraftwerk, in dem auch seine Eltern arbeiten, zieht ins Wohnheim und hat zum ersten Mal Sex mit Gleichaltrigen. Einfach, weil das alle machen. Kurz vor dem Mauerfall lernt Franz Wuth eine Frau kennen. Er ist da ungefähr 30 und jobbt als Pflegehelfer in einer Klinik. Sie ist Krankenschwester in der Abteilung für Augenheilkunde. Verliebt ist er damals nicht wirklich. Franz Wuth sagt sogar, Er war in seinem ganzen Leben kein einziges Mal verliebt. Trotzdem heiraten die beiden. 1989 ist das.
Ich habe einfach gedacht, ja, jetzt heiratest du, dann hast du regelmäßig Sex mit deiner Frau und dann wird das weggehen. Das war so meine Einstellung damals.
So wie Franz Wuth es erzählt, will er sich durch die Ehe selbst therapieren, was natürlich nicht klappt.
Irgendwann habe ich dann auch wirklich vor mir selber zugestehen können, ich bin pädophil. Das habe ich ja vorher auch von mir weggeschoben.
Franz Wuth findet Kinder sexuell anziehend. Und zwar egal, wie jung sie sind. Erst wenn sie in die Pubertät kommen, verliert er das Interesse.
Ich habe ja mit meiner Frau auch geschlafen. Ja, das war nicht das. Ich war in meinen Gedanken bei Kindern. Zum ganz großen Teil. Ich war einfach hier auch. Ich war ja in meiner eigenen Welt, in meiner Kinderwelt, wenn wir Sex hatten. Bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen, wo ich das Gefühl hatte, ich bin bei meiner Frau.
Von den kleinen Pausen, die entstehen, wenn Franz Wuth Tee nachschenkt, einmal abgesehen, von sich aus fragt er nie, ob wir eine Pause machen können. Dabei unterhalten wir uns über Stunden. Und selten geht es um schöne Erinnerungen.
Das sind jetzt so Familienfotos. Jetzt kommt das nochmal. Das bin ich. Das ist mein Sohn.
Lauter Ausflugsbilder, wie sie wahrscheinlich jede Familie im Fotoalbum hat. Manchmal grinsen die Kinder in die Kamera, manchmal gucken sie genervt. Es sieht alles so harmlos und unbeschwert aus. Aber geht das überhaupt? Eine glückliche Familie mit einem pädophilen Vater? Drei Jahre nach ihrer Hochzeit bekommen Franz Wuth und seine Frau das erste gemeinsame Kind. 1991 wird ihre Tochter geboren und kurz darauf ihr Sohn. Das Geld ist knapp. Franz Wuth und seine Frau haben mit der Wende ihre Jobs in der Krankenpflege verloren. Deshalb gehen sie in den Westen, nach Ostfriesland. Sie ziehen in ein winziges, heruntergekommenes Haus an der Nordsee. Es hat nur wenige kleine Fenster und das Dach geht fast bis zum Boden. In Norddeutschland nennt man solche Häuser Karte.
Ja, das war eine ganz ärmliche Karte mit, ja, die eigentliche Wohnung, die war vielleicht so 25 Quadratmeter mit Ofenheizung noch und feucht. Da wäre auch kein normaler Mensch reingezogen, aber wir haben eben, ja, wir waren ja auch in Zwickmühle.
Denn Franz Wuth und seine Frau haben auch im Westen keine Arbeit gefunden. Im Kinderzimmer ist nicht einmal genug Platz für den Wickeltisch. Also schraubt Franz Wuth ihn an die Wohnzimmerwand, eingeklemmt zwischen Schrank und Esstisch. Meist hocken die vier zu Hause aufeinander, sind kaum mal eine Minute allein. An einem Tag, Mitte der 90er Jahre, Franz Wuths Tochter ist da ungefähr 2, ist das anders.
Da war meine Frau auch nicht da, komischerweise. Die war mit dem Jungen unterwegs. War ich mit meiner Tochter alleine, ja.
Das ist die Szene vom Anfang dieses Features, am Wickeltisch.
Ich habe sie eingecremt und bin mit dem Finger dann eben auch so über die Spalte und da hat sie geschrien. Wahrscheinlich war ich doch nicht vorsichtig genug oder was weiß ich. Und da habe ich gemerkt, dass mich das anmacht. Das, was mich damals gehindert hat, da weiterzugehen, ist eigentlich, dass meine Tochter in dem Moment aufgeschrien hat. Ja, wo ich ans Geschlechtsorgan gekommen bin beim Eincremen. Und ich habe gemerkt, dass ich das nicht mehr im Griff habe. Wenn ich jetzt nicht was tue, dann kann das Züge annehmen, die ich nicht will eigentlich.
Warum manche Menschen pädophil sind, das ist nicht ganz klar. Die Gene spielen wahrscheinlich eine Rolle, aber auch psychologische und soziale Faktoren, wie Erlebnisse in der Kindheit zum Beispiel. Auch die Frage, wie viele Menschen pädophil sind, ist kaum zu beantworten, sagt der Medizinprofessor Christian Hochzermeier.
Es ist schwierig, genaue Daten zu kriegen. Es gibt methodische Probleme. Es ist ja immer auf Selbstauskunft angelegt. Und das ist ein schambesetztes Thema. Also wird es möglicherweise eine hohe Dunkelziffer da auch geben. Was man sicher und solide sagen kann, ist, dass Männer immer häufiger betroffen sind als Frauen. Was man auch sicher sagen kann, ist, dass das schon relativ früh beginnt.
Huchzermeier arbeitet an einem Ort, der auch für Franz Wuth noch wichtig werden wird. Er leitet die Abteilung für forensische Psychiatrie und Psychotherapie am Universitätsklinikum in Kiel. Bei ihm melden sich Menschen, die sich sexuell zu Kindern hingezogen fühlen.
Wir haben ganz junge Männer, die am Anfang ihres Sexuallebens stehen und irritiert sind, dass sie von kindlichen Körpern angesprochen werden. Und dann haben wir aber auch die älteren Männer oder alt gewordenen Männer, die eigentlich immer wussten, pädophil zu sein, für sich das auch kontrollieren konnten, aber auf einmal durch irgendein Lebensereignis, durch irgendeine Krise, für sich das Gefühl haben, sie stehen kurz davor, übergriffig zu werden.
Wie Franz Wuth also?
So verteilt sich das sozusagen durch alle Schichten und alle Bildungsgrade und durch alle Altersgruppen dann auch.
Bisher gehen Studien davon aus, dass etwa 1% der männlichen Bevölkerung pädophil ist. In Deutschland wären das 250.000 bis 300.000 Männer. Wichtig ist, Pädophile missbrauchen nicht automatisch Kinder. Wissenschaftler sagen, dass sie für etwa 40% der Kindesmissbrauchsfälle verantwortlich sind. Nicht alle Pädophile werden also zu Tätern und nicht alle Täter sind pädophil. Pädophilie ist eine sexuelle Neigung oder Störung und nicht heilbar. Aber in einer Therapie kann man lernen, damit umzugehen.
Die Pädophilie ist als sexuelle Orientierung, als sexuelle Neigung einfach, ja, kann man sagen, gottgegeben, naturgegeben, fest fixiert. Und man kann zum Beispiel die Situation sich angucken, in welcher Situation passieren eigentlich Übergriffe. Gibt es Gedanken, die man irgendwie verändern kann? Gibt es Verhaltensweisen? Gibt es emotionale Bereiche, die man in der Therapie durcharbeiten muss? Gibt es biografische Verstrickungen auch, die vielleicht noch nicht aufgelöst sind? Und wie kann man die Situation so gestalten, dass sie ja möglichst befriedigend ist, also die ganze Lebenssituation?
Als Franz Wuth am Wickeltisch steht, schreit seine Tochter auf, wahrscheinlich vor Schmerz. In diesem Moment entscheidet sich Franz Wuth endlich für das einzig Richtige. Er holt sich Hilfe. Franz Wuth greift zum Telefon und wählt die Nummer einer Therapeutin. Er will seine Neigungen in den Griff kriegen. Doch so einfach ist das nicht. Die Therapeutin sagt ihm, dass sie sich nicht mit Pädophilie auskennt und verweist ihn an die Psychiatrie im Ort. Die wiederum schickt ihn weiter in eine Klinik in der Nähe von Frankfurt am Main, gut 500 Kilometer entfernt. Aber auch dort Überforderung. Der Sexualmediziner und Psychotherapeut Christian Huchzermeier sagt mit Blick auf diese Zeit:
Männer, die Probleme mit ihrer Pädophilie hatten, hatten große Schwierigkeiten, einen Therapeut zu finden, der sich dieser Thematik annehmen wollte. Also nicht unbedingt nur, weil man sagt, nee, das ist schmuddelig, das will ich nicht, sondern man braucht ja auch gewisse Spezialkenntnisse, um mit diesen Männern arbeiten zu können.
Es sind die 90er Jahre. Franz Wuth sucht sich endlich Hilfe, aber es wird noch fast 2 Jahrzehnte dauern, bis er sie wirklich findet. In der Klinik bei Frankfurt am Main kommt es Franz Wuth so vor, als hätten die Therapeuten nicht wirklich Antworten auf seine Fragen. Warum ist er pädophil? Wohin mit seinen Fantasien? Und was kann er konkret tun, um seine Kinder nicht zu gefährden, außer auf Distanz zu gehen? Er lernt keine Strategien, um mit seiner Pädophilie umzugehen. Aber trotzdem passiert etwas Wichtiges.
Da haben mich die Therapeuten gefragt, ob ich mit meiner Frau nicht Klarschiff machen will. Also, dass sie das auch weiß.
Der Vorschlag der Therapeuten hat wahrscheinlich auch das Ziel, die Kinder besser vor ihrem eigenen Vater zu schützen. Die Partnerin einzuweihen kann präventiv wirken, denn das erhöht die soziale Kontrolle. Franz Wuth bittet also seine Frau, in die Klinik zu kommen.
Da ist sie dahin gefahren und haben mit dem Therapeuten gesprochen. Und meine Frau hat das aber nie nachvollziehen können oder so. Das war für sie was, ja. Sie hat mir gesagt, kann sie überhaupt nicht verstehen, wie es sowas gibt.
Seine Frau bleibt trotzdem bei ihm, verdrängt seine Neigung vielleicht. Gleichzeitig versucht sie nun, die Kinder nicht mehr mit ihm alleine zu lassen. Ein Interview im Rahmen dieses Features hat sie abgelehnt. Sie wolle nichts mehr mit der Vergangenheit und diesem Thema zu tun haben. Heute haben Franz Ruth und sie keinen Kontakt mehr. Nach dem Psychiatrieaufenthalt kehrt Franz Ruth zurück zu seiner Familie. Eine Szene wie die am Wickeltisch wiederholt sich nicht, sagt er. Immer wenn er gemerkt habe, dass ihm die Situation entgleite, habe er sich in die Psychiatrie einweisen lassen. Seine Kinder werden sich später erinnern, dass ihr Vater ziemlich oft, wochenlang weg war und dass ihnen niemand erklärt hat, warum. Auch wenn Franz Ruth es, wie er sagt, schafft, seine pädophilen Fantasien nicht in die Tat umzusetzen, das heißt nicht, dass er ein guter Vater ist.
Meine Kinder hatten auch Angst, große Angst dann später. Das hat sich dann nachher auch, haben sie mir das erzählt. Und ich weiß auch, dass heute, das sehe ich auch so, dass ich meinen Kindern Laufweh geschadet habe.
Franz Ruth hat damals enorme Stimmungsschwankungen. Das liegt auch daran, dass er eine Persönlichkeitsstörung hat. Er ist nämlich Borderliner. Und das bedeutet, dass es für ihn nicht nur ein bisschen traurig oder ein bisschen glücklich gibt, sondern nur Extreme. Aber das entschuldigt nicht, was er tut. Franz Ruth ist impulsiv und schnell überfordert. Mit sich, mit seiner Sexualität, mit seinen Kindern. Er rastet ständig aus und erschlägt sie.
Im Prinzip habe ich mich ohnmächtig gefühlt. Ich wusste nicht mehr, wie es weitergeht. Und dann habe ich sie auch verdroschen. Also da hatte ich mich auch nicht unter Kontrolle. Ich habe nie ins Gesicht geschlagen, aber so auf dem Hintern. Und das habe ich gemerkt, dass da habe ich wirklich mit vollster Kraft auch zugeschlagen oder so.
Also am meisten kann ich mich einfach an auf dem Arschhauen erinnern, an diese Szenen.
Das ist die Tochter von Franz Ruth.
Dass ich oftmals, dass irgendwas war und ich im Grunde weggerannt bin. Die Treppe hoch, wir hatten so eine Treppe im Haus und versucht habe zu entfliehen und wusste aber im Grunde, mein Vater kommt mit der Hand. Und ja, das waren so die Hauptsituationen, weil man nicht weg konnte und dem ausgeliefert war im Grunde.
Die Tochter von Franz Ruth ist mittlerweile Ende 20. Um ihre Privatsphäre zu schützen, nennen wir nicht ihren echten Namen, sondern einen ausgedachten, Anna Ruth. Zwei Kolleginnen von mir, mit denen ich Franz Ruths Geschichte recherchiert habe, besuchen sie in ihrer Wohnung. Noch sind nicht alle Umzugskisten ausgepackt. Anna Ruth ist da gerade mit ihrem Partner von der Nordsee nach Ostdeutschland gezogen und schwanger. Zwei Kinder haben die beiden schon, 8 und 6 Jahre alt. Vor dem Treffen haben wir mit ihr telefoniert. Die Nummer hatte uns ihr Vater gegeben. Die Tochter hat viel über ihre Kindheit nachgedacht. Über das, was ihr Vater getan hat und was ihre Mutter nicht getan hat.
Sie war auf jeden Fall untergeordnet meinem Vater. Und sie mochte keine Auseinandersetzung. Sie wurde oftmals auch schweigsam und war auch, denke ich, überfordert mit vielen Situationen. Sie konnte sich meinem Vater nicht behaupten. Und manchmal, seltene Momente gab es, wo sie was gesagt hat, aber sie hat auch die Ungerechtigkeiten im Grunde auch viel akzeptiert.
Da ist also ein Vater, der seine Kinder schlägt. Und eine Mutter, die trotzdem bei ihm bleibt. Und das, obwohl sie weiß, dass ihr Mann pädophil ist. Später wird sie ihrer Tochter sagen, dass sie nicht wusste, wie sie mit der Pädophilie ihres Mannes umgehen sollte. Dass sie Angst hatte, dass er seine Fantasien in die Tat umsetzt. Und dass sie versucht hat, immer da zu sein.
Ich glaube, also tatsächlich, dass es, deswegen glaube ich, meine Kindheit sehr gut insgesamt war, weil meine Mutter war so dieser Gegenpol dazu. Also weil mein Vater nicht so fähig war, Liebe zu zeigen oder auch eben diese Distanz hatte. Das wäre für uns viel schlimmer gewesen, wäre meine Mutter nicht da gewesen und hätte im Grunde die Liebe gezeigt. Die hat eben diese bedingungslose Liebe gehabt. Und da empfinde ich dann halt Dankbarkeit für meine Mutter. Und ich bin deswegen nicht böse auf meinen Vater. Ich bin einfach froh, dass das Leben dann eben meine Mutter dazugestellt hat. Genau, und mir das im Grunde erspart blieb, was hätte sein können, genau.
Gleichzeitig sagt die Tochter, dass sie in ihrer Kindheit glücklich war Und zwar nicht nur trotz, sondern schon auch wegen ihres Vaters.
Ich weiß, dass wir so ein Kinderkeyboard hatten und mein Vater eben musikalisch war. Ich glaube, das war immer eine gute Art und Weise, miteinander in Kontakt zu kommen. Und da konnten wir uns auch immer drüber unterhalten, über Musikalisches. Und ja, ich fand immer toll, wenn er die Gitarre in der Hand hatte. Oder ja, das fand ich immer schön. Da war er dann auch meist ruhig und gut gelaunt.
Als Anna Wuth gehört hat, wie ihr Vater dieses Lied spielt, wollte sie es auch lernen, erzählt sie. Musik war etwas, das Vater und Tochter verbunden hat. Eine schöne Erinnerung, unverfänglich. Gleichzeitig ist Franz Wuths Geschichte gerade beim Thema Musik alles andere als unverfänglich. Denn Franz Wuth begeht Straftaten. Und die haben mit einer Kammer unter dem Dach zu tun, die er sich fürs Musikmachen einrichtet. Genug Platz dafür hat er, als Familie Wuth um die Jahrtausendwende umzieht. Raus aus dem winzigen Friesenhäuschen in ein Mehrparteienhaus.
Okay, also wo sind wir jetzt hier gerade?
Wir sind jetzt auf der Nordseestraße, nennt die sich. Und wir haben als Familie hier mehr als 15 Jahre gelebt. Also hier in diesem, der Bereich war unser.
Ein Haus aus rotem Klinker, hinten ein kleiner Garten, in dem man aber kaum gemütlich sitzen kann, weil es hier fast immer so windig ist.
Hier hinter dem Fenster, das ist das Treppenhaus, das geht hier so hoch. Und gegenüber auf der anderen Seite war diese Diele.
Mit dieser Diele meint Franz Wuth sein kleines Musikzimmer unter dem Dach. Eigentlich eher ein Kabuff. Der Raum ist für seine Frau und die Kinder tabu. Er verbringt verdammt viel Zeit darin, oft die ganze Nacht.
Meine Frau ist um 10 Uhr meistens schlafen gegangen oder so und dann blieb ich eben auf. Und sie ist da auch nicht irgendwie misstrauisch geworden. Ich habe eben gesagt, ich mache Musik noch ein bisschen.
Aber in Wahrheit sucht er im Internet nach Bildern, die den Missbrauch von Kindern zeigen. Bis heute ist dafür der Begriff Kinderpornografie gebräuchlich. Ein Euphemismus. Sexuelle Handlungen an oder mit Kindern sind immer Gewalt. Die Opfer leiden oft ihr ganzes Leben darunter.
Ich habe die Bilder ja gesammelt, ich habe die ja runtergeladen. Und je mehr ich gekriegt habe, umso, ja, das war so ein richtig, so ein Glücklichsein-Zustand. Bei mir war es jedenfalls so, dass ich 2-3 Stunden immer gesucht habe. Und dann waren dann natürlich auch extremere Bilder, direkt Missbrauchsbilder und Filme auch. Und also kleine Mädels, die ja Mann befriedigen oral. Und man hat ja auch gesehen an den Filmchen oder so, dass sie da keine Freude dran hatten. Also wo es eigentlich eben klar ist, dass da Missbrauch stattfindet.
Zwar missbraucht Franz Wuth laut eigener Aussage nicht selbst Kinder, aber er macht sich strafbar, weil er anderen dabei zusieht. Auf den Besitz von sogenannten kinderpornografischen Schriften stehen heute 1 bis 5 Jahre Gefängnis. Aber die Taten von Franz Wuth sind mittlerweile verjährt. Dass Franz Wuth nicht erwischt wird, liegt auch daran, dass er eine plausible Erklärung hat, warum er stundenlang in sein Musikzimmer verschwindet. Auf dem Computer, mit dem er nach Missbrauchsdarstellungen sucht, produziert er auch Musikstücke und schreibt Texte für religiöse Musicals. Die inszeniert er ehrenamtlich in einer Kirchengemeinde, und zwar mit Kindern. Die Textbücher hat er noch heute.
Das ist zum Beispiel Arche Noah, die ganze Geschichte. Haben wir das so nachvollzogen, den Bau der Arche und wie sie dann wieder ankommen und vom Schiff gehen. Hatte ich auch so ein Schiff gebaut, wo die Luken auf und zu gingen. Und so Bäume haben sie gefällt für die Arche. Hatte ich auch gemacht, so Kulissen, wo die dann umgefallen sind.
Wenn Franz Wuth von den Kindermusicals erzählt, nehme ich ihm ab, dass das Bauen der Kulissen, die Aufführungen, die Anerkennung, dass all das enorm erfüllend für ihn war. Gleichzeitig bin ich alarmiert. Auch wenn Franz Wuth, wie er sagt, immer darauf achtet, dass er bei den Proben nie mit den Kindern alleine ist, das Risiko eines Übergriffs bleibt und er geht es ein. Das sieht er allerdings anders.
Ich hatte das innerlich eigentlich wirklich getrennt auch voneinander. Es gab eben diese Person, die Kinder zerstören wollte, und es gab eine Person, die eben mit Kindern gut konnte. Und ich habe ja auch sehr viel zurückgekriegt von den Kindern. Als ich dann auch Kinderarbeit gemacht habe, dann habe ich ja plötzlich vor Augen gehabt, wie Kinder wirklich sind, was sie wollen. Und das hat mich ja runtergeholt in die Realität wieder.
Kann das sein? Was Franz Wuth hier behauptet, ist ja, die Arbeit mit Kindern hilft ihm, seine sexuellen Gewaltfantasien nicht in die Tat umzusetzen. Aber selbst wenn das so sein sollte, das kann keiner verantworten. Das Problem ist auch, dass über all die Jahre, in denen Franz Wuth mit Kindern gearbeitet hat, niemand in der Gemeinde wusste, dass er pädophil ist. Das ändert sich erst, als er wegen seiner Arbeitslosigkeit bei der Arbeitsagentur sitzt und das Gefühl hat, dass er jetzt mal erklären muss, warum er immer wieder Probleme hat und so häufig in Therapie ist. Sein Sachbearbeiter weiß da schon, dass Franz Wuth ehrenamtlich mit Kindern zusammenarbeitet. Und jetzt erzählt ihm Franz Wuth, dass er pädophil ist.
Und er hat Angst gekriegt, das ist zu seinem Chef gegangen. Und der hat mit ihm ausgemacht, dass ich mich entweder selber oute da, sonst würde das Arbeitsamt machen.
Noch heute schwingt, wenn Franz Wuth von dieser Entscheidung des Sachbearbeiters erzählt, Unverständnis in seiner Stimme mit. Franz Wuth outet sich in seiner Kirche. Er sagt es der Pastorin. Und noch bevor sie etwas dazu sagen kann, dass er ab jetzt nicht mehr mit Kindern arbeiten wird. Wenige Tage später hat er Suizidgedanken. Er hat seinen Lebenssinn darin gesehen, mit Kindern zu arbeiten. Und der ist jetzt weg.
Ich bin auch dann sofort in die Psychiatrie wieder, habe mich einweisen lassen. Da hatte ich also eine volle Depression drin. Da war ich auch, stand ich kurz davor, dann Schluss zu machen. Ich wohne ja an der Bahnschiene im Prinzip da. Also die schlimmste Zeit lang, jedes Mal, wenn ich da vorbeigegangen bin, habe ich mir ausgerechnet, wie ich mich auf den Zug schmeiße.
Ungefähr 10 Jahre später.
Er wirkte auf mich wie ein ganz Lieber. Also ganz salopp gesagt. Er wirkt, als dass er in sich ruht, dass er mit sich heute im Reinen ist und mit sich auch alleine zurechtkommt und alleine auskommt.
Das ist Johanna, eine Bekannte von Franz Wuth. Sie engagieren sich in derselben Kirchengemeinde.
Ja, und so sind wir dann ins Gespräch gekommen. Man nimmt ihm ab, wenn er sagt, ich bin durch Täler gegangen. Dann weiß man, ja, so siehst du auch aus. Danke, da sind wir sind uns nicht in dem Teil begegnet, aber wir wissen beide, was Täler sind.
Januar 2020. Gottesdienst in einer kleinen evangelischen Kirche. Spitzbogenfenster, Neogotik. Franz Wuth ist oft hier. Nebenan liegt das Gemeindehaus, in dem wir das Interview führen. Seit seinem Tiefpunkt vor ungefähr 10 Jahren ist einiges passiert. Er hat die Kirchengemeinde gewechselt, wollte einen Neuanfang und hat es diesmal anders gemacht. Dass er pädophil ist, wissen einige. Johanna zum Beispiel. Und auch der Pastor. Der kann sich noch genau an den Moment erinnern, in dem Franz Wuth sich ihm geöffnet hat.
Genau, es war die Vorbereitung auf eine Veranstaltung, wo ich dann in der Kirche noch Klavier gespielt habe. Auf jeden Fall dann, ja, da hat er dann gefragt, ob er wollte mich mal was fragen, mit mir sprechen. Und dann haben wir uns da zurückgezogen. Ich habe es so empfunden, es ist was Bedeutsames gewesen, das habe ich gespürt, was er mir jetzt mitteilen wollte. Aber er hat es sehr offen und klar dann auch formuliert. Insofern, nee, wir haben uns in den Arm genommen. Wir haben noch zusammen gebetet. Denn bei uns soll jeder wirklich auch Platz haben können. Jeder mit seiner Geschichte, mit seinem Handicap. Die Frage ist ja, wie gehe ich damit um? Nicht, was man mitgebracht hat oder was die Geschichte ist. Aber doch, dass man mit Handicaps leben muss. Und dass man sie hat, dafür kann man nichts. Und das kann man niemanden anklagen. Dass, wie kannst du nur und oder was auch immer. Das nicht. Die Frage ist, wie gehe ich damit um?
Mit der Kirchenleitung hat Franz Wuth vereinbart, er arbeitet nicht mit Kindern. Gleichzeitig ist er in der Gemeinde stark verwurzelt.
Hallo. Geht's dir?
Gut. Und dir auch?
Da sitzt du schon, mein Lieber.
Ja, wir haben Scheinwerferanlage hier oben, die ging heute nicht.
Franz Wuth ist mehrmals die Woche hier. Er kümmert sich um die Technik.
Hat dein Burkhardt auch ein Mikro, oder?
Was da steht, das ist auf das dem Mikro. Stativ,
ja, das, ja. Was da steht.
Ja. Kannst du da mal, kannst du mal gegenpochen da? Ja, das geht.
Franz Wuth sagt heute,
ich sehe, dass das so gut war alles. Dass ich mich mit mir auseinandergesetzt habe, dass ich meinen inneren Frieden finde und so. Ich habe auch mit meiner Vergangenheit Frieden geschlossen. Ich kann, wenn ich manchmal so alte Bilder gucke oder sowas, mein Leben hat sich radikal geändert zum Positiven, muss ich so sagen. In vielerlei Hinsicht. Damals war ich ein ganz anderer Mensch.
Wie ist es dazu gekommen? Gehen wir nochmal zurück zu dem Moment, in dem Franz Wuth klar wurde, dass er nie mehr mit Kindern arbeiten wird. Das ist eine Zeit, in der sich viel in seinem Leben verändert. Er lässt sich von seiner Frau scheiden, nach 22 Jahren. Die Ehe hatte sich für ihn wie eine Lüge angefühlt. Heute haben die beiden nur noch über ihre gemeinsamen Kinder Kontakt. Franz Wuth fühlt sich damals einsam, hat eine schwere Depression. 2011 ist das. Im Fernsehen sieht er einen Werbespot.
Nächster Halt, Hauptbahnhof Nord.
Lieben Sie Kinder mehr, als Ihnen lieb ist? Es gibt Hilfe. www.keintäterwerden.de.
Ich wollte nicht aufgeben. Das hatte für mich ja bedeutet, zu resignieren oder dann irgendwann wäre ich hier, was weiß ich, im Knast gelandet oder ich hätte mich irgendwann selber umgebracht oder ich wollte ja leben irgendwo. Ich wollte wirklich lernen, mit der Sache zu leben. Für mich war ja das Ziel, nicht Täter zu werden. So hieß das Programm ja auch.
Kein Täter werden bietet seit 2005 therapeutische Hilfe für Pädophile an. Gestartet an der Berliner Charité, hat das Projekt mittlerweile Anlaufstellen in fast allen Bundesländern. Lange hatten Pädophile auf der Suche nach Hilfe niemanden, an den sie sich wenden konnten. Das hat sich mit dem Projekt geändert.
Am Geist der Nutzen, Einfahrt, IC
2011. Franz Wuth hat seinen ersten Termin bei Kein Täter werden. Morgens um 9 an der Universitätsklinik in Kiel. Zwischen Ostfriesland und Kiel liegen einige Stunden Zugfahrt. Also reist Franz Wuth schon am Vorabend an und bleibt die Nacht über am Hamburger Hauptbahnhof. Und schlafen ist nicht zu denken.
Ich war gespannt. Also, und ich war froh. Ich hatte ja vorher auch telefonischen Kontakt. Ich war froh, dass ich endlich mal was gefunden habe, die sich anscheinend damit auskennen, die ja dann nicht völlig unbedarft rangehen und... Ja, ich hatte wieder Hoffnung, mehr Hoffnung und ein Ziel. Das ist ja da in der Universitätsklinik gewesen. Und bin dahin und in dem Gebäudeteil, wo ich war, da ist zum Beispiel auch die Gerichtsmedizin gewesen und so Seminarräume. Und ja, und das war oben im obersten Stock und unten die Tür war geschlossen, da musste man dann klingeln und dann wurde man abgeholt extra, dass sich da keiner reinschleichen kann.
Bei seinem ersten Termin in Kiel muss Franz Wuth erstmal eine Menge Fragebögen ausfüllen. Welche Sexualkontakte hatten Sie? Welche Videos und Bilder erregen Sie sexuell? Welche Fantasien haben Sie kurz vor dem Orgasmus? Der Leiter der Ambulanz in Kiel, der Medizinprofessor Christian Huchzermeier, nennt das eine tabulose Sexualanamnese.
Natürlich immer taktvoll und angemessen, nie voyeuristisch oder irgendwie moralisch bewertend, sondern so, dass der Betroffene wirklich die Gelegenheit hat, das, was er mit keinem anderen besprechen kann, auch auszusprechen.
Zum ersten Mal überhaupt, mit Anfang 50, kann Wuth all das aussprechen, was ihn schon seit seiner Pubertät beschäftigt und belastet. Und sein Gegenüber schreckt nicht zurück.
In Kiel war das erste Mal, wo ich mich sofort wohlgefühlt habe und das Gefühl hatte, der kann damit umgehen, er kann mir wirklich helfen.
In der Therapie gesteht sich Franz Wuth endlich ein, was auf der Hand liegt. dass er sich durch den Konsum von Missbrauchsdarstellungen zum Mittäter macht. Kein Angebot ohne Nachfrage. Doch obwohl er jetzt versteht, dass es falsch ist, kommt er nicht von den Bildern los. Im Gegenteil.
Es ist so eine Entwicklung, die sich dann häufig zeigt. Also am Anfang reicht es, wenn man vielleicht selten Kinderpornografie sich anschaut. Und dann gibt es bei vielen Tätern so eine Entwicklung, dass immer mehr genutzt wird, dass es manchmal sogar eine Art süchtigen Charakter annehmen kann. Und dass dann auch irgendwann diese virtuelle Welt nicht mehr reicht, sondern die größere Wahrscheinlichkeit besteht darin, dass man dadurch reale Delikte wahrscheinlicher macht.
Weil er von den Missbrauchsbildern nicht loskommt, entscheidet sich Franz Wuth 2015 gemeinsam mit seinem Therapeuten, einem Kollegen von Hochzermeier, für einen radikalen Schritt. Er lässt sich chemisch kastrieren. Alle 3 Monate spritzt ihm seitdem sein Urologe das Medikament Salvazyl, das seinen Testosteronspiegel senkt.
Wir machen das eigentlich nur in dem Fall, wenn man mit psychotherapeutischen Mitteln einfach nicht weiterkommt. Und das ist schon eine eingreifende Maßnahme, weil sie letztlich damit von demjenigen verlangen, dass er auf Sexualität verzichtet, mehr oder weniger.
Wenn Franz Wuth davon erzählt, klingt es so unspektakulär wie eine Grippeschutzimpfung. Kleiner Pieks, mehr nicht. Dabei hat der Wirkstoff große Nebenwirkungen. Franz Wuth hat Gelenkschmerzen, er ist oft müde, ihm wachsen Männerbrüste. Trotzdem sagt er:
Ich habe es als Befreiung empfunden, die Spritze, und er empfindet das auch noch als Befreiung.
Die sich dafür entscheiden, berichten dann oft, dass sie dadurch erstmals in der Lage sind, auch mal an was anderes zu denken. Aber es ist wirklich dann auch eine starke Entlastung für diese Patienten, dass sie dann endlich mal Raum haben, über sich nachzudenken, über ihr bisheriges Leben, über ihre Sexualität, weil nicht ständig dieser Drang da ist, irgendwas Sexuelles machen zu müssen.
Durch den niedrigen Testosteronspiegel spürt Franz Wuth fast kein sexuelles Verlangen mehr. Zumindest meistens.
Verloren, das geht nicht. Das werde ich bis an mein Lebensende haben. Na, die Frühjahrszeit zum Beispiel, wenn die Kinder auch weniger angezogen haben, das ist schon eine bisschen kritische Zeit für mich. Aber ich habe in der Therapie oder in den Therapien auch gelernt, mit meinen Fantasien umzugehen. Ich will das nicht mehr. Und wenn ich merke, das fängt auf der Straße irgendwo an, wenn ich Kindern begegne, dann steuere ich bewusst gegen.
In solchen Momenten konzentriert er sich dann zum Beispiel aufs Schaufenster. Heute ist er glücklich, sagt er. Durch die Gemeindearbeit in der Kirche, er ist in Selbsthilfegruppen aktiv, macht einen Malkurs. Und er trifft sich wieder regelmäßig mit seiner Tochter. Die wohnt mittlerweile in der Geburtsstadt ihres Vaters, in Görlitz, und hat angefangen, soziale Arbeit zu studieren.
Irgendwie war mir auch einfach schon immer nach Neustadt. Dann habe ich irgendwann gedacht, ja, ich mache das auch einfach. Und irgendwie kam das so zu dieser Stadt, ich kann es gar nicht genau sagen.
In dem Jahr, in dem ihr Vater zum ersten Mal zum Therapiezentrum in Kiel fährt, wird sie zum ersten Mal schwanger. Ihre Beziehung verändert sich.
Ab 2011 oder so haben wir miteinander angefangen zu reden und auch aufzuarbeiten, die Dinge, die in der Kindheit passiert sind. Und das hat sehr dazu beigetragen, dass wir uns jetzt auch gerne miteinander auseinandersetzen.
Während ihrer Schwangerschaft haben sie sich mehrmals pro Woche getroffen, über seine Gewaltausbrüche gesprochen und darüber, dass er pädophil ist. Denn Franz Wuth hat sich nicht nur gegenüber seiner Frau, seinem Pastor und seinen Therapeuten geoutet, sondern auch gegenüber seinen eigenen Kindern.
Das Outing, das kam auf jeden Fall, als ich 18 war, als meine Eltern gerade in der Trennungsphase waren. Und da erinnere ich mich, dass wir im Wohnzimmer standen und dass mein Bruder und mir sagte, dass er pädophil wäre. Und ich weiß noch, dass ich nichts damit anfangen konnte. Als ich dann im Grunde es gegoogelt habe, kam ich damit nicht zurecht. Also ich habe es eine ganze Zeit, glaube ich, auch nicht zugelassen, dass es an mich rankam. Ich konnte damit auch überhaupt nichts anfangen. Was ich natürlich kannte, so aus der Außenwelt, dass es viel verurteilt wurde und dass man darüber nicht spricht.
Anna Wuth arbeitet damals in einer Bäckerei. Wenn sie hinter der Theke steht, hört sie manchmal, wie abfällig sich Leute über Pädophile unterhalten. Dann nämlich, wenn in der Zeitung Schlagzeilen über Kindesmissbrauch oder Pädophilie erscheinen.
wenn ich im Geschäft war und die Leute jetzt über irgendwelche Zeitungsartikel geredet haben, die mit Pädophilie zu tun hatten und dann eben diese typische Meinung der Verurteilung hatten, hatte ich manchmal das Gefühl, ich müsste etwas sagen. Ich habe es natürlich dann nicht gemacht, aber ich hatte das Gefühl, ich würde gern alle schütteln und das erklären, dass man das nicht so einseitig sehen kann. Und dass man zum Beispiel auch Pädophilie nicht gleichsetzen kann mit, wenn Kinder Vergewaltigung erleben oder so, dass es nicht immer gleich das heißt. Und dass man auch vielleicht erstmal sich die Geschichte anhören sollte von demjenigen, weil es garantiert nicht einfach ist, damit zu leben.
Mit ihren Gedanken und Gefühlen bleibt die Tochter allein. Und so versucht sie, nicht über die Pädophilie ihres Vaters nachzudenken. Bis?
Ja, das Thema kam, glaube ich, erst richtig bewusst zu mir, als ich dann eben schwanger wurde. Und das für mich dann natürlich klar war, okay, ich bekomme jetzt Kinder und ja, wie möchte ich umgehen mit meinem Vater, wie möchten wir das machen? Und da habe ich dann bewusst ihn auch gefragt, wie er damit umgeht.
Die Beziehung zwischen Franz Wuth und seiner Tochter hat sich also nochmal verändert, als sie selbst Kinder bekommen hat. Sie musste sich da fragen, wie viel Nähe sie zulassen will. Ob Franz Wuth ein normaler Opa sein kann, der zu Besuch kommt im Sommer, mit dem Enkel nach draußen geht und einfach nur Zeit mit ihm verbringt.
Und ich setze mich jetzt meinetwegen mit meinem Enkel, wo die hier gewohnt haben, da haben wir uns hingesetzt. Die hatten ja auch ein bisschen Garten dabei und haben eine Viertelstunde in Ameisen zugeguckt oder so. Fand ich total toll. Und dann habe ich auch so vieles wiederentdeckt. Wir haben uns ja dann auch unterhalten. Und mein Enkel meinetwegen, oh, guck mal, Opa, da kommen noch welche raus und so. Und dann haben wir die Straßen so beobachtet.
Als die Enkel noch ganz klein waren, war die Tochter immer dabei. Aber irgendwann haben ihre Kinder sie gefragt, ob sie beim Opa übernachten dürfen. Darüber hat Anna Wuth länger nachgedacht und dann ja gesagt.
Ich habe ihn zum Beispiel gefragt, wie präsent das alles so ist, wie er jetzt, ob er Situationen hat, wo er ja, seine pädophile Neigung rauskommt oder wie er umgeht, wenn er im Alltag damit zu tun hat. Und ich wusste auch, dass mein Vater in der Hinsicht ehrlich ist, dass ihm das wichtig ist. Und da war schon in gewisser Hinsicht, hatte ich schon Vertrauen. Und wir hatten auch ausgemacht, wenn er doch irgendwie Zweifel hat oder so, ruft er an. Und wir haben auch immer danach noch intensiver ein bisschen darüber geredet. Und dadurch habe ich dann auch schnell das Gefühl bekommen, das geht.
Dass Franz Wuth sexuell übergriffig werden könnte, glauben heute weder er noch seine Tochter. Sie hatte andere Bedenken.
Einfach präsenter, weil ich das auch aus meiner Kindheit kannte, wenn die Kinder jetzt ein bisschen anstrengender werden, wie er dann damit umgeht. Also ich hatte eher Bedenken vielleicht bei Gewaltausbrüchen, sage ich mal, dass er ihn, ich meine, eine scheuert oder was. Das war sehr, ja, darüber habe ich mehr nachgedacht.
Vor ein paar Jahren rastet er dann wirklich noch mal aus. Franz Wuth, seine Tochter und die beiden Enkel machen da zusammen Urlaub auf einem Hausboot. Die Kinder hampeln beim Essen rum, der eine streckt dem Opa vielleicht die Zunge raus. Franz Wuth fühlt sich provoziert und dann hat er zugeschlagen, so erzählt es die Tochter.
Und da hatten wir auch eine Streitphase, weil mich das auch an meine Kindheit wieder, also hat mich im Grunde selbst schwer verletzt, im Grunde nicht nur, dass es mein Kind traf, sondern auch mich. Und da hatten wir auch nochmal einen richtigen Gesprächsbedarf.
Franz Wuth sagt auf Nachfrage, dass er sich an diesen Ausraster nicht erinnert. Ausschließen könne er ihn aber auch nicht. Der Gewaltausbruch passt nicht so recht in das Bild, das er mir vermittelt, als wir uns treffen. Er gibt sich ruhig und ausgeglichen, wirkt wie einer, der einen Umgang gefunden hat mit sich und seiner Pädophilie. Ich hätte gern geglaubt, dass all seine Übergriffe lange zurückliegen und er heute nicht mehr der gewalttätige Familienvater ist, der am Wickeltisch fast die Kontrolle verliert, seine Kinder die Treppe hochjagt und nächtelang nach Missbrauchsdarstellungen im Internet sucht. Vieles davon ist tatsächlich Vergangenheit. Aber mir wird klar, das heißt nicht, dass alles gut ist. Nach unserem Besuch bei der Tochter schreibt sie uns eine E-Mail. Ihr Vater lasse sich noch immer leicht provozieren. Sein wutverzerrtes Gesicht sehe dann genauso aus wie früher. Die Tochter schreibt auch, ihr wurde irgendwann bewusst, dass ihr Vater stark an sich gearbeitet habe Mehr als jeder andere Mensch, den sie kenne.
Dass er auch einfach Frieden mit sich geschlossen hat, so empfinde ich das. Und das hilft auch sehr im Alltag.
Als wir ein Jahr später nochmal sprechen, erzählen mir Franz Wuth und seine Tochter, ihr Verhältnis ist trotz allem sogar noch enger geworden. Er wohnt nun auch in Görlitz, hat eine kleine, helle Wohnung gefunden und sich eine neue Kirchengemeinde und Selbsthilfegruppen gesucht. Vergangene Woche, sagt er, waren von Freitag auf Samstag wieder die Enkel bei ihm zu Besuch. Am Baggersee um die Ecke waren sie spazieren. Franz Wuths Rettung war, dass er sich anderen geöffnet hat.
Jedes Mal eigentlich, wenn ich mich Leuten anvertrauen kann, macht mich das wieder ein Stück leichter. Und das ist auch hier ein Rückhalt, deswegen auch diese Offenheit, das ist das Positive an der Offenheit. Dass ich weiß, ich will auf der einen Seite, gucken die Leute vielleicht ein bisschen genauer hin, was ich mache. Und auf der anderen Seite eben, dass ich weiß, die lieben mich trotzdem oder mögen mich trotzdem. Dass sie mich als Mensch sehen und nicht als das Monster.
Der Mensch und nicht das Monster. Wie Franz Wuth einen Umgang mit seiner Pädophilie gefunden hat. Ein Feature von Paula Lochte. Redaktionelle Mitarbeit Vanessa Materla, Greta Prünster und Sebastian Späth. Ton und Technik Regine Elbers. Regie Rainer Schaller. Redaktion Johannes Bertou und Till Ottlitz. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2021.
Das war das Radiofeature über den Umgang mit Pädophilie. Wenn Sie oder Angehörige von Ihnen von sexueller Gewalt betroffen sind, finden Sie Hilfe unter hilfeportal-missbrauch.de. Das Präventionsnetzwerk Kein Täter werden behandelt Menschen, die sich sexuell zu Kindern hingezogen fühlen. Sie finden es unter kein-täter-werden.de. Und wenn Sie Suizidgedanken haben, gibt es Hilfsangebote unter telefonseelsorge.de. Die Links stehen auch in den Shownotes zu diesem Podcast. Bis nächste Woche, Ihr Till Ottlitz.